Ja, ich möchte zunächst einmal alle ganz herzlich auch von hier aus begrüßen. Ich freue mich, ich werde jedes Mal empfangen, wenn ich hier ankomme schon. Klingt ganz wunderbar, die Gemeinde mir entgegen. Hat mich heute ganz besonders gefreut. Passt auch zu unserem Thema. Es geht um unser fünftes G. Also, wenn ich jetzt fragen würde, die Konfirmanden, was sind denn unsere fünf Gs? Weiß ich nicht, ob ihr wüsstet, was gemeint ist. Ihr wart auch vielleicht nicht vom Anfang an des Jahres dabei, aber die, die dabei waren, die wissen ganz sicher, die fünf Gs zu nennen. Das heißt, das fünfte kommt jetzt erst heute. Aber wir fingen einmal an am Anfang des Jahres mit dem Thema G wie Gebet. Dann hatten wir es um den Glauben zu tun. Dann ging es um G wie Gemeinschaft. Das hat uns im Sommer über beschäftigt. In den letzten beiden Monaten ging es um G wie Gaben. Und jetzt geht es heute und in den nächsten Wochen bis zum Jahresende um G wie Gottesdienst. Und diese fünf G-Wörter, das ist nicht nur einfach das ist so ein Spaß, dass wir fünf Wörter mit G gefunden haben. Wir hätten noch mehr finden können. Aber wir sind in der Gemeinde, denke ich, davon überzeugt, dass das fünf Gs sind, die unser Gemeindeleben ausmachen. Und da, wo nur eines von diesen Gs fehlen würde, da wären wir als Gemeinde nicht komplett, ja. Da würde uns irgendwas Entscheidendes fehlen. Ja, vielleicht würden wir sagen, naja, auf ein G könnten wir verzichten, aber dann wären wir nicht mehr Gemeinde im Sinne Gottes. Deshalb gehören diese fünf Gs gehören zusammen. Nur da, wo Gebet ist, wo Glaube ist, wo Gemeinschaft ist, Gaben sind und wo Gottesdienst gefeiert wird, da ist Gemeinde im Sinne Gottes. Und kann man Gottesdienste ganz unterschiedlich feiern? Ich denke, wir haben alle schon ganz unterschiedliche Gottesdienste erlebt. Wir haben gerade schon von einem Gottesdienst im Freien gehört, einem Berggottesdienst oder einem am Fuß des Berges Gottesdienst, was uns da berichtet worden ist aus dem Buch Exodus, Kapitel 19. Und ich schlage jetzt mal einen Bogen hinein in das letzte Buch der Bibel, da wird uns auch von einem Gottesdienst berichtet. Sicherlich kein gewöhnlicher Gottesdienst, sondern mehr ein ungewöhnlicher Gottesdienst. Aber es ist interessant, wenn man die mal vergleichen würde, kann man ja nochmal im Nachhinein auch für sich selber machen, einmal vergleichen, wie dieser Gottesdienst in Exodus 19, im zweiten Buch Mose, beschrieben worden ist. Und dann, was hier im letzten Buch der Bibel, im Buch der Offenbarung, beschrieben wird, ein Gottesdienst. Das steht in Offenbarung 7, die Verse 9 bis 17 lese ich uns einmal. Da schreibt Johannes, jetzt sah ich eine Menschenmenge, so unübersehbar groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern. Alle Sprachen der Welt waren zu hören. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Als Zeichen ihres Sieges hatten sie weiße Gewänder an und trugen Palmenzweige in ihren Händen. Mit lauter Stimme riefen sie, Heil und Rettung kommen allein von unserem Gott, der alle Macht in seinen Händen hält, und von Christus, dem Lamm. Alle Engel standen um den Thron, um die Ältesten und die vier mächtigen Gestalten. Sie fielen vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Ja, das steht fest, sagten sie. Anbetung und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Kraft gehören unserem Gott für immer und ewig. Amen. Da fragte mich einer von den Ältesten, weißt du, wer diese Menschen mit den weißen Kleidern sind und wo sie herkommen? Nein, Herr, antwortete ich, aber du weißt es, sage es mir doch. Da antwortete er mir, sie kommen aus Verfolgung, Leid und Bedrängnis. Im Blut des Lammes haben sie ihre Kleider reingewaschen. Deshalb stehen sie hier vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Gott selbst wird sie beschützen. Sie werden nie wieder Hunger oder Durst leiden. Keine Sonnenglut oder sonst etwas wird sie jemals wieder quälen. Denn das Lamm, das vor dem Thron steht, wird ihr Hirte sein. Es wird sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens entspringt. Und Gott wird ihnen alle Tränen von ihren Augen abwischen. Das der ultimative Gottesdienst, könnte man im Neudeutsch sagen, ein ultimativer Gottesdienst, der uns da geschildert wird. Und doch sehen wir vieles, was auch schon in Exodus 19 beschrieben ist, finden wir wieder. Das Erste vielleicht, was uns auffällt, ist, dass davon auch von Kleiderwaschen die Rede ist. Ja, davon war schon im Alten Testament die Rede, im Alten Bund die Rede, da wo Mose das Volk Israel an diesen Berg Sinai geführt hat und dann diese Begegnung mit Gott anstand. Da war plötzlich großer Waschtag gewesen. Kleiderwaschen. Und das hören wir auch hier wieder auf den letzten Seiten der Bibel. Da stehen Menschen vor Gott und die haben ihre Kleider gewaschen. Jetzt könnte man so ein bisschen drüber nachdenken, was das bedeutet. Ich sage auch noch später etwas mehr dazu. Aber was mir aufgefallen ist, und das ist vor allem im Alten Testament, in diesem Text Exodus 19, kann man das lesen, die haben sich ein paar Tage vorher schon auf diese Begegnung mit Gott vorbereiten müssen. Also es heißt dort, ich lese das auch nochmal kurz, da hieß es, Gott zu Moses, nun geh wieder zurück, die Israeliten sollen sich heute und morgen darauf vorbereiten, mir zu begegnen, sie sollen ihre Kleider waschen und sich am dritten Tag bereithalten. Also wenn ich das so für uns übersetze, das heißt also, freitags wäre der große Waschtag, ja? Samstag vielleicht auch noch und dann am Sonntag dann die Begegnung mit Gott. Vorbereiten auf den Gottesdienst. Das ist mein erster Punkt, ja? Wie bereiten wir uns eigentlich auf Gottesdienste vor? Kann man es auch ein bisschen konkreter noch fassen? Wie haben wir uns auf den heutigen Gottesdienst vorbereitet? Gab es da in irgendeiner Form irgendetwas, was wir getan haben, um uns auf diesen Gottesdienst vorzubereiten? Natürlich kann man darüber nachdenken, was man denn in so einem Gottesdienst anzieht. Ich weiß, das war für mich früher schon immer die ganz große Frage, Mama, was ziehe ich heute an? Und vor allem am Sonntag, da gab es eben etwas Besonderes zum Anziehen. Vielleicht war da zumindest so in Ansätzen das auch verborgen, von dem hier die Rede ist. Sich bewusst zu sein, am Sonntag, da reichen nicht die Alltagskleider aus, da gibt es Sonntagskleider. Da war zumindest so ein Stück Vorbereitung drin. Und Überlegung drin, wie gehe ich in den Gottesdienst. Aber das wäre nun ja auch falsch verstanden, wenn es in der Bibel um Äußerlichkeiten ginge. Wenn es um Äußerlichkeiten geht, dann nur als Ausdruck dessen, was sozusagen in meinem Innersten los ist. Also es reicht nicht aus, einfach nur in den Kleiderschrank zu schauen und zu sagen, was passt mir und was passt für diese Gelegenheit eines Gottesdienstes. Wenn es um das Vorbereiten auf den Gottesdienst geht und wenn es darum geht, ja, was kann ich dafür schon am Freitag oder am Samstag tun, dann meine ich, dass dieses Kleiderwaschen eben auch eine innere Reinigung beinhaltet. Ich denke an einen Psalm, ich bin über einen Psalm gekommen, ich habe mir überlegt, wie wäre das, Psalm 139 sich einmal am Freitag anzuschauen und durchzulesen. Psalm 139, 23 und 24, les uns das mal vor. Durchforsche mich, Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein guter Psalm wäre, den wir freitags beten könnten. Ja, freitags einmal die Bibel aufschlagen und sagen, okay, ich lese mal Psalm 139, 23 und 24 und bete das so. Durchforsche mich, Gott. Sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Ja, es geht nicht so sehr um das Äußere, ja, dass ich sage, also ich schaue mal in den Spiegel hinein, sage, passt das auch? Ist das okay? Ist hier und da ein Fleck oder ein Fussel oder was auch immer entfernt werden muss? Sondern ich nehme mir die Zeit, schon am Freitag, und sage, okay, Gott, jetzt durchforsch du mich einmal und sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn das so ist, dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Das wäre eine Vorbereitung, das wäre so eine Art Waschtag am Freitag, ja? Also am Freitag mal die Bibel aufzuschlagen, Psalm 139, 23 und 24, das ist ein Beispiel. Aber langsam, aber sicher, so wie die Israeliten damals, als sie sich diesem Berg genähert haben, sich vorbereitet haben und gesagt haben, okay, eine Begegnung mit Gott, mit dem lebendigen Gott steht an. Wascht eure Kleider, durchforscht euch selbst, lasst euch von Gott euer Herz, eure Gedanken, eure Gefühle überprüfen. Aber es geht nicht nur um solche persönlichen Belange. Ich bin über einen Text gestoßen, auch wieder Vers 23 und 24, Matthäus 5, Vers 23 und 24. Vielleicht kann man es auf diese Weise sich ein bisschen merken. Psalm 139, 23 und 24, jetzt Matthäus 5, 23 und 24. Da sagt Jesus etwas darüber, wie wir uns auf einen Gottesdienst vorbereiten sollen. Da sagt Jesus, wenn du während des Gottesdienstes ein Opfer bringen willst und dir fällt plötzlich ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass dein Opfer liegen. Gehe zu deinem Bruder und versöhne dich mit ihm. Erst danach bringe Gott dein Opfer. Ich meine, das liegt so im Duktus dessen, was Psalm 139 uns aufs Herz legen kann. In dem Moment, wo ich Gott Raum gebe, mein Herz zu durchforschen, da mag plötzlich auch der ein oder andere Name plötzlich wieder auftauchen. Und da sagt Jesus, dann unterbrich mal den Gottesdienst. Also er hatte natürlich diesen Dienst am Tempel vor Augen, wo der Höhepunkt dann eben war, dass ich Gott mein Opfer brachte. Und er sagt, bevor du das tust, bevor du wirklich ganz nah an Gott herantrittst, dann schau noch mal, ob da nicht was zu erledigen ist, ein Gespräch zu führen ist, eine Begegnung mit einem Menschen herbeizuführen ist. Und dann klär das. Geh zu deinem Bruder und versöhne dich mit ihm. Und dann komm am Sonntag in diesen Gottesdienst. Kommt als Versöhnte in diesen Gottesdienst. Kommt nicht als Leute in diesen Gottesdienst, die noch voller, ja, Unruhe sind. Voller ungeklärter Gedanken und Erinnerungen sind. Klärt das vorher. So bereitet ihr euch auf die Begegnung mit Gott vor. Wie bereiten wir uns auf einen Gottesdienst vor? Mein erster Punkt. Das zweite, was wird hier in einem Gottesdienst eigentlich gefeiert? Was wird hier gefeiert in einem Gottesdienst? Könnte man so fragen. Wir reden auch von einer Gottesdienstfeier. Und wenn was gefeiert wird, ja, wenn man eine Einladung bekommt, zu einer Feier, dann ist ja die erste Frage immer, ja, was feiert ihr denn da? Einen runden Geburtstag, ein Familienfest oder vielleicht feiert man auch eine gute Note, einen Führerschein. Und ja, die große Frage ist, was wird hier in unserem Gottesdienst gefeiert? Und kann man das noch ein bisschen überspitzter sagen? Ich habe lange überlegt, ob ich das so überspitzt sagen darf hier. Gestern habe ich so ein bisschen Rückmeldung bekommen vom Kirchenvorstand, fühle mich ermutigt, auch etwas Humor einzubringen in diese Predigt. Manchmal habe ich ja den Eindruck, man muss nicht so sehr fragen, was wird in einem Gottesdienst gefeiert, sondern wird überhaupt was gefeiert? Lacht jetzt aber keiner. Was ich vor Augen habe, ist einfach, dass, ich weiß nicht, vielleicht haben wir alle schon solche Gottesdienste erlebt, wo man denkt, mei, also was feiern die denn hier? Feiern die überhaupt etwas? Und ich denke so an, das sind auch vielleicht Kindheitserinnerungen dabei, wo man in den Gottesdienst gekommen ist und alle sitzen da ganz versteinert. Und vielleicht trägt auch so der Gottesdienstraum dazu bei, ja, dass es sehr düster ist, wenig Licht ist und alle blicken stumm vor sich hin. Und die Frage ist dann ja, wird hier überhaupt etwas gefeiert oder was ist hier eigentlich los? Mir ist aufgefallen, es ging sowohl in Exodus 19 als auch in Offenbarung 7 sehr laut zu. Kann man mal drauf hin lesen, diese beiden Texte. Da kommt das Wort laut vor. Es ging sehr laut zu. Manche Gottesdienste sind sehr leise, aber nicht jetzt, weil da so eine Zeit der Stille wäre, wie wir sie gerade hatten, sondern eher, weil da so ein gewisses betretenes Schweigen ist. Was habe ich Gott zu sagen? Habe ich überhaupt etwas Gott zu sagen? Hat Gott was mir zu sagen? Ja, und das sind so Erinnerungen an Gottesdienste, wo ich sage, ja, wird hier überhaupt gefeiert? Apostelgeschichte 2 heißt es von den ersten Christen, täglich kamen sie im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl in großer Freude. Und mit aufrichtigen Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Ich benutze ja gern Beispiele aus der Sportwelt. Die Woche waren ja auch wieder wichtige Fußballspiele, Champions League-Spiele. Und das wäre ein komisches Spiel, ja, wo es kommt manchmal vor, ja, wo die Zuschauer, die oft in die Zehntausende gehen, wo die ganz schweigsam dabei sitzen. Aber es ist doch eher selten, dass die Zuschauer schweigen. Und zumal, wenn man so eine Lieblingsmannschaft hat und diese Lieblingsmannschaft den Sieg davonträgt, dann sind die Leute aus dem Häuschen und feiern ihre Mannschaft und jubeln ihrer Mannschaft zu. Manche haben Fahnen dabei. In der Offenbarung hören wir, dass die Palmzweige dabei hatten. Ich habe so für mich gedacht, wahrscheinlich hatten die damals noch keine Fahnen und mussten halt schauen, was es da so Ähnliches gibt, und hatten Palmzweige in der Hand. Und ich stelle mir das so vor, ja, dass das so ein Stück weit wie in einem Fußballstadion ist, wo dann die Menschenmassen, von denen wir ja auch hier hören, in Offenbarung 7, wo dann die Menschenmassen ja außer sich sind und feiern und jubeln, weil ihre Mannschaft den Sieg davongetragen hat. Und wir haben Grund zum Jubeln, weil auch wir einen Sieg davongetragen haben. Das heißt hier nämlich, dass der Gottesdienst, wenn ich es mal plakativ sagen soll, die Stunde der Sieger ist. Ja, es gibt auch so einen Film, der klingt so ähnlich. Ich denke, ein Gottesdienst ist die Stunde der Sieger. Da kommen die Sieger zusammen. Hören wir hier. Ich lese uns das nochmal, ich sah eine Menschenmenge so unübersehbar groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen, Völkern, alle Sprachen der Welt waren zu hören. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Als Zeichen ihres Sieges hatten sie weiße Gewänder an und trugen Palmenzweige in ihren Händen. Die Stunde der Sieger. Gottesdienst als die Stunde der Sieger. Und nun kann man natürlich sagen, wir haben das auch vorhin so in den Gebeten gehört und ich fand das sehr gut, dass auch die erwähnt worden sind, ja, die unter uns krank sind. Aber ist das nicht so bei einem Fußballspiel auch? Da haben eine ganze Reihe von Leuten vielleicht auf dem Platz gestanden. Da sind vielleicht während dem Fußballspiel einige verletzt ausgeschieden. Mussten vielleicht sogar ganz dramatisch vom Platz getragen werden. Da haben vielleicht sogar Leute eine gelbe Karte bekommen und dann noch eine zweite gelbe Karte bekommen, haben mit Schrecken festgestellt, das führt zur roten Karte, und durften nicht länger bei dem Spiel mit dabei sein. Und dann gibt es ja die armen, traurigen Gestalten, die gar nicht erst mitspielen durften, weil sie nicht aufgestellt waren, aber die gehörten zu den Auswechselspielern. Und jetzt die interessante Frage. Wer gehört zu den Siegern? wenn diese Mannschaft, zu der die alle gehörten, diese Verletzten und die mit der roten Karte nach draußen geschickten und die Auswechselspieler, wer gehört zu den Siegern, wenn die Mannschaft gewonnen hat? Und ich finde, das ist schön. Die gehören alle dazu. Wenn du verletzt ausgeschieden bist, gehörst du zur Siegermannschaft. Selbst wenn du eine rote Karte bekommen hast während des Spiels, gehörst du auch noch zur Siegermannschaft. Und wenn du erst gar nicht gespielt hast, sondern nur Auswechselspieler warst, du gehörst auch zur Siegermannschaft. Das sind sogar meistens die Auswechselspieler, die haben ja auch dann noch die Kraft nach diesen 90 Minuten, die rennen dann als erstes nach dem Schlusspfiff auf den Platz, ja. Wow, gewonnen. Ja, können wir sagen, ihr habt gar nicht gewonnen, ihr habt nur da gesessen. Nee, alle haben gewonnen, alle gehören zu den Siegern. Und deshalb denke ich auch für uns als Gemeinde, natürlich, wir müssen nicht alle hier in Siegesstimmung sein, im Siegestaumel sein. Vielleicht gehören manche zu denen, die verletzt vom Platz getragen worden sind, irgendwo gefoult worden sind. Und es sind Schmerzen da, und es tut weh. Und doch gehören auch die zur Siegermannschaft. Und selbst wenn da Leute unter uns sind, die haben eine gelbe oder eine rote Karte bekommen, ich überlege immer schon, ob ihr Konfirmanden eine verdient, wenn ihr da so rumwuselt, aber die gehören auch zur Siegermannschaft, die mit den gelben und roten Karten. Und selbst wenn wir unter uns Leute haben, die sind ermahnt worden oder wo wir sagen, Mensch, so nicht, die gehören trotzdem dazu. Und vielleicht sind auch Leute dabei, die sagen, ich spiele eigentlich in dieser Gemeinde noch gar keine große Rolle. Ja, ich komme mir vor wie so ein Auswechselspieler. Kann man trotzdem mitfeiern und mitjubeln. Mitjubeln kann eigentlich nur der nicht mit. Und jetzt denke ich nochmal an die Zuschauer, die da sitzen, die gar keine Mannschaft anfeuerten. Und manchmal gibt es auch solche Leute in den Gottesdiensten. Die sind indifferent, würde man heute oft sagen. Die sitzen sehr unbeteiligt da. Also im Fußballstadion würde man sich vielleicht wundern, weil warum gibt einer das viele Geld aus, um bei einem Fußballspiel zuzuschauen, das ihn nicht interessiert. Und in der Kirche kommt das anscheinend auch vor, dass manchmal Leute da sind und die sitzen da und sie sind oder wirken zumindest sehr unbeteiligt. Also wenn ich keine Lieblingsmannschaft hätte, klar, dann gibt es auch keinen Grund, sich am Ende zu freuen und am Ende auf den Platz zu stürmen und zu feiern und zu jubeln. Und ich meine auch, das kann in der Kirche und im Gottesdienst natürlich der Fall sein, dass ich da unbeteiligt bin, weil ich eben noch nicht, ja, was fehlt da noch? Weil ich noch kein Sieger bin? Wie bereiten wir uns auf einen Gottesdienst vor? Was wird hier gefeiert? Wird hier überhaupt gefeiert? So wie auf einem Fußballplatz gefeiert werden kann? Und die andere Frage, die letzte Frage ist, ja, gehöre ich denn überhaupt zur Siegermannschaft dazu? Ich glaube, das macht für einen Gottesdienst einen ganz großen Unterschied aus, ja. Ob ich sage, ich sitze noch da und bin so reserviert und überlege, was ist das eigentlich hier, was hier gespielt wird? Oder aber habe ich schon mitgespielt und stehe ich auf der richtigen Seite und gehöre zu der Siegermannschaft. Die Sieger haben weiße Gewänder an. Das ist fast auch so etwas, wie man das vom Fußballplatz gewohnt ist. Da läuft ja auch die Mannschaft in einem und demselben Trikot auf. Und das hat auch diese Menschenmasse ausgemacht. Es ist eine bunt zusammengewürfelte Menschenmasse, die Johannes gesehen hat. Wir hatten das hier vor ein paar Tagen bei uns im Hauskreis, so ein bisschen die Sorge, Mensch, schaffen das denn wirklich alle so in den Himmel? Und oder ist das nur so eine auserwählte Schar? Und das einmal zu hören hier von diesem himmlischen Gottesdienst, diesem ultimativen Gottesdienst, den Johannes hier sieht, da sagt, war eine Menschenmenge so unübersehbar groß, dass niemand sie zählen konnte. Es beruhigt mich, weil ich denke, gehören wir hoffentlich auch alle dazu und ich auch dazu. Und dann steht auch da, also alle Nationen, Stämme, Völker und alle Sprachen der Welt waren zu hören. Ich erinnere noch mal, also da war wirklich was los, das war nicht so leise. Es war alles zu hören, wo die herkamen. Ganz unterschiedlich. Ich denke, das ist auch, was Gottesdienste ausmacht. Ganz unterschiedliche Leute sind wir, wenn wir uns umschauen. Ganz unterschiedliche Leute. Wir sind nicht unbedingt aus verschiedenen Nationen und Stämmen und Völkern, sprechen doch, denke ich, alle eine Sprache, aber wir verstehen schon. Ganz unterschiedliche Menschen, die hier zusammenkommen. Aber eins haben sie alle gemeinsam, die da sind. Und das ist dieses weiße Gewand. Das weiße Gewand. Das ist die große Frage, ja. Wie werde ich ein Sieger? Früher war das immer so, wenn ich als kleiner Schuljunge auch mal Fußball gespielt habe, nachmittags immer nach den Hausaufgaben. Und da war es dann wichtig. Wir haben dann immer auch so gewählt, die Mannschaften zusammengestellt. Und eigentlich war es gar nicht so wichtig, dass man ein guter Fußballspieler war. Das Wichtigste war gewesen, dass man sich hat in die richtige Mannschaft wählen lassen. Ja, wenn man dann also mit den besten Spielern zusammen in einer Mannschaft war, konnte man ganz beruhigt dieses Spiel angehen. Man hatte schon so eine Ahnung, ich werde als Sieger vom Platz gehen. Man muss eine Entscheidung treffen, beziehungsweise natürlich war das auch ein Stück weit eine Entscheidung, die außerhalb, also zumindest in diesem Bild, dann lag, denn andere haben einen gewählt. In der Bibel ist ganz deutlich und klar, dass der Unterschied, der wesentliche Unterschied eben ausmacht, habe ich solch ein weißes Gewand an oder habe ich kein weißes Gewand an? Ist mein Kleid gewaschen oder ungewaschen? Wie wird mein Kleid weiß? Der Älteste, der am Thron stand, am Thron Gottes stand, der erklärt es Johannes und sagt, die alle, diese Menschenmasse, sie kommen aus Verfolgung, Leid und Bedrängnis. Im Blut des Lammes haben sie ihre Kleider reingewaschen. Deshalb stehen sie hier vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht. Das ist der springende Punkt, ja. Und da werde ich sozusagen von einem Gottesdienstbesucher zu einem Teil des Gottesdienstes. Das ist eine ganz entscheidende Linie. Im Blut des Lammes Kleider reinwaschen, das ist ein merkwürdiges Bild. Das geht nicht richtig auf, denn rotes Blut, wie kann das weiße Kleider hervorbringen? Aber es ist klar, dass hier ein Bild vorliegt, nicht wirklich gemeint ist, dass es darum geht, ja, Kleider zu waschen, sondern es geht eben um viel, viel, viel mehr. Es geht darum, ja, dass ich in der richtigen Mannschaft spiele und dass ich zu Jesus gehöre. Das ist eine Entscheidung, die ich zu treffen habe. Das ist eine Entscheidung, die in einem Gottesdienst fallen kann. Unser Wochenspruch sagt, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Es kann aber auch zu Hause geschehen, dass ich diese Entscheidung treffe, ich will zur Siegermannschaft gehören. Meine eigenen Kleider sind beschmutzt mit so vielem. Und ich möchte nun das Trikot der Siegermannschaft überstreifen. Vielleicht bin ich dann zunächst einmal nur Auswechselspieler, vielleicht sitze ich auf der Reservebank, aber ich trage dann schon das Siegertrikot. Ist die Frage, ja, ob ich diese Entscheidung, ob wir alle diese Entscheidung schon getroffen haben. Und ob wir Gottesdienst nicht nur als Besucher erleben, sondern uns als Teil des Gottesdienstes verstehen. Wir versuchen das mit unseren Gottesdiensten hier, dass es ja möglichst vielen auch Gelegenheit gibt, Teil dieses Gottesdienstes zu werden, zu singen, zu beten, Gottes Wort zu lesen. Und das tue ich in einer ganz anderen Weise, wenn ich eben weiß, ich gehöre zur Siegermannschaft. Ich hoffe, dass keiner nach Hause geht, der darüber im Ungewissen ist, ob er zur Siegermannschaft gehört oder nicht. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal alle kommen und sagen können, ich gehöre zur Siegermannschaft. Und ich möchte diesen Sieg feiern, dass Jesus sein Trikot mit mir gewechselt hat. Das ist das Bild aus der Fußballwelt, was hier durchaus trifft. Und Luther hat von einem fröhlichen Wechsel gesprochen, obwohl er noch kein Fußballspiel vor Augen hatte. Ich ziehe mein schmutziges Trikot aus. Ich lege das vor Jesus hin. Sag, Jesus, das ist mein ganzes altes Leben. Und dann zieht Jesus sein leuchtend weißes Trikot aus und sagt, hier, das Trikot des Siegers, darfst du überstreifen. Gehörst jetzt zu meiner Mannschaft dazu. Darfst mit mir meine Siege feiern. Gottesdienst. Ich denke, wir werden das noch in den nächsten Wochen weiter entfalten, was es heißt, Gott zu dienen, Gott zu feiern, Teil einer Siegermannschaft zu sein. Ich hoffe, wir alle gehören dazu. Amen.